Ja, der Herr ist gut. Es ist angekommen. Und so bin ich auch zuversichtlich, dass auch deine Fragezeichen in Ausrufezeichen verwechselt werden. Liebe Irmgard, liebe Gemeinde, für diesen Gottesdienst habe ich einen Text aus dem Lukas-Evangelium gewählt, Lukas-Evangelium 10, die Verse 1 bis 6. Hören wir mal, was der Herr uns heute zu sagen und mitzugeben hat. Ich lese uns diese Verse. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor seinem Angesicht her, in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemanden auf dem Weg. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Soweit einmal. Nach den 12 Aposteln, das waren ja die Kriegs, das waren ja die geistlichen Superflieger. Die hatten es ja richtig drauf. Die heilten die Leute, die predigten, dass die Leute da völlig in Begeisterung ausbrachen. Und die hatten es echt drauf. Aber nach diesen 12, da bestimmte Jesus nochmal weitere 70 Nachfolger und sandte sie aus mit dem Ziel, durch Verkündigung und Taten deutlich zu machen, dass das Reich Gottes nahe zu den Menschen gekommen ist. Und das nicht nur theoretisch, sondern auch in Kraft. Dass Jesus zusätzlich zu den 12 Aposteln, von denen man das ja schließlich auch erwarten konnte, noch eine weitere, durchaus größere Schar zur Missionsarbeit aussandte. Das wird in den Evangelium nur durch Lukas berichtet. Und Jesus bereitete diese 70 Leute mit einer ähnlichen Ansprache auf ihren Dienst vor, wie die 12 Apostel vorher. Als erstes macht er ihnen klar, hey Leute, es gibt eine reiche Ernte, die es einzubringen gilt. Das ist was, was wir immer wieder mal hören müssen. Liebe Geschwister in Emden, es gibt eine reiche Ernte, die eingebracht werden will. Ist dir heute bewusst, dass es keine bessere Zeit, um Menschen für Jesus zu gewinnen, gibt als heute? Wir haben so viele Möglichkeiten, wir haben so viele Freiheiten, wir haben so viel, Technik, haben wir heute Morgen gemerkt, ist manchmal auch ein bisschen gefährlich, aber wir haben so viele Möglichkeiten und Freiheiten, wirklich Jesus weiterzubringen. Das Reich Gottes, Menschen nahe zu bringen. Wenn ich das höre, in den Krankenhäusern, egal ob die, völlig weltliche Leitung haben oder nicht, ist es das Ziel, Seelsorge anzubieten. Und du arbeitest da dran, was zu machen. Wie großartig ist das? Dass wir die Freiheit haben, in der Stadt, in der VHS Gottesdienste zu feiern oder was auch immer. Das sind Riesendinge. Das können wir im Namen Jesu nutzen und sollen wir und dürfen wir nutzen. Also es ist eine gute Zeit. Ich mag nicht immer nur zu jammern, wie schlimm alles ist. Nee, wir haben eine Zeit, wo es wirklich gut ist und großartige Möglichkeiten gibt, das Reich Gottes nahe herbeizubringen. Und wir sind da mittendrin. Spannend ist das. Dann weist Jesus sie aber auch darauf hin, dass nicht alle von dieser Arbeit begeistert sein werden. Und dass die Umsetzung dieses Auftrages schon ein wenig so ist, als würde man ein paar Lämmer unter einen Rudel Wölfe packen. Das klingt irgendwie gruselig, das ist nicht so toll. Und gleich den coolen 12 Aposteln sollten sie auch nichts mitnehmen. Und keine Zeit mit irgendwelchen umständlichen orientalischen Begrüßungsformalitäten verbaseln, sondern gleich los mit kleinem Gepäck. Würde ihnen Gastfreundschaft gewährt werden, sollten sie das quasi als Lohn in Bescheidenheit entgegennehmen, aber nicht auf der Suche nach besserer Unterkunft und Möglichkeiten irgendwie von Haus zu Haus tingeln, von Umfeld zu Umfeld ziehen. Mitbringen sollten sie den Frieden, den sie haben. Und die Botschaft, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und das in Wort und in Tat und mit Kraft. Damit man ihnen diese Botschaft auch glauben wird, sollten sie durch Kraftwirkungen wie zum Beispiel Krankenheilungen, Dämonenaustreibungen und so weiter, bis hin sogar zu Totenauferweckungen, lesen wir im Matthäus-Evangelium, die Botschaft untermauern. Und Jesus sagt ihnen auch noch, und wenn die Leute, zu denen ihr gesandt seid, das dann nicht annehmen wollen, dann geht halt weiter. Und Jesus merkt dann noch an, man kann jetzt viele Menschen für ihn und das Reich Gottes gewinnen. Aber nur wenige sind bereit, dabei zu helfen. Aber mit euch 70 ist das ja wohl eine super Sache, die wir hier angestoßen haben. Klare Ansage, die Jesus da eigentlich macht in diesem Text, oder? Ist doch eigentlich ganz einfach. Ist doch nicht schwer. Ich weiß gar nicht, warum wir uns immer so schwer damit tun, um rauszufinden, was denn der Wille Gottes für unser Leben ist. Das ist hier in ein paar Zeilen ziemlich einfach beschrieben. Aber zum Glück können wir ja sagen, die 70 waren ja schon losgeschoben und wir sind da jetzt dann irgendwie gut raus. Wir brauchen uns dann nicht mehr so viel Gedanken zu machen. Geht das wirklich so einfach? Kann ich so, ich sag mal, naiv Jesus begegnen und mich raussenden lassen? In der Autorität Jesu Dinge zu tun, die vielleicht viel größer sind, als wie ich mir das auch nur im Entferntesten vorstellen kann? Geht das wirklich so einfach? Jesus schickt hier Menschen los. Menschen, die ihm nachfolgen. Er schickt sie jeweils zwei und zwei mit dem Auftrag, Zeugen zu sein für Jesus und ihm Bahn zu bereiten. Diese Menschen haben sich nicht selbst als Missionare ernannt, sondern Jesus. Schauen wir uns diese 70 mal an. Warum eigentlich 70? Warum nicht 75 oder 83? Ich glaube, dass diese Anzahl, die hier genannt wird, die ist nicht willkürlich, sondern die ist prophetisch genannt. Nach 1. Mose im Kapitel 10 in der griechischen Übersetzung werden hier die Zahl 70, in der hebräischen Übersetzung ist es 72, wird diese Zahl als Vollzahl aller Völker auf Erden benannt. Das heißt, prophetisch, alle Kinder Gottes werden überall hingesandt, wo die mögliche Ernte noch aussteht. Also im Prinzip sind alle gemeint und alle in Bewegung gesetzt dadurch. In Wort und Tat werden sie an Jesu Werk beteiligt, die Herrschaft Gottes auszurufen und die Menschen, die noch keine Kinder Gottes sind, in diese lebendige Beziehung zu Gott, dem Vater, hineinzurufen. Und das ist unsere aller Bestimmung, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben. Also deine und meine Bestimmung. Deine auch. Das ist die Bestimmung jedes Christen und jeder Gemeinde. In erster Linie geht es immer darum. Das sollten wir nicht vergessen. Wir sind ganz schnell geneigt, alle möglichen Dinge des Alltags, des Lebens, des Gemeindelebens immer noch eine höhere Priorität zu setzen. Aber das, was Jesus hier tut, diese Sendung, das ist eigentlich der Kern unseres Daseins. Irmgard, du gehörst auch zu den 70. Und wer von euch hier anwesend ist eigentlich ein Jesus-Nachfolger? Ich würde das gerne mal sehen. Wer von euch folgt Jesus nach? Wow. Manche denken, wenn ich jetzt da aufhabe, was passiert da? Dann gehörst du auch zu den 70. Und wir sehen, selbst hier sind es sogar mehr als 70 schon. Also es ist keine Zählzahl, sondern hier geht wirklich etwas Prophetisches passiert hier. Und gesandt werden diese immer zwei und zwei. Das heißt, bei diesem Auftrag stehst du nie alleine. Geschwister, Gemeinschaft, gegenseitige Hilfe, Ermutigung, Kraft, das ist gegeben. Jesus schickt uns nicht quasi als Naive dahin, die irgendwie scheitern müssen, sondern er gibt uns schon etwas mit, was ganz, ganz großes Kraftpotenzial hat. Bei dir, Irmgard, du gehst nach Nepal. Ich habe das eben schon gesagt, wir sind der Zweite. Als Gemeinde wollen wir dich unterstützen, in allen Belangen, so wie es uns irgend möglich ist. Das ist das, wenn wir dich senden, das Versprechen geben wir dir. Du kämpfst nicht alleine, du gehst da vielleicht im Moment alleine hin, aber wir stehen da und es gibt vielleicht noch eine andere Gemeinde, die das ähnlich sieht. Also da sind, du hast den Zweiten bei dir, immer. Wir beten und kämpfen mit. Habe den Mut, von deinen Kämpfen zu berichten, auch von den Niederlagen, dass wir mitbeten und ringen und kämpfen. Das nenne ich die Kraft der Gemeinschaft. Mit dieser Kraft ist jeder von uns ausgerüstet. Du hast eine Gemeinde. Wir sind Kinder Gottes, eingefügt durch die Taufe in einen Leib, in eine Gemeinde. Und wir haben uns. Ich bedauere das oft, dass wir immer wieder erleben und dass ich es immer wieder höre, spüre, sehe, beobachten muss, dass Menschen auch aus dieser Gemeinde, die große Not haben, versuchen irgendwie alleine damit zurechtzukommen. Warum denn? Wir sind zu zweit gesandt. Deine Gemeinde ist mit dir gesandt. Du bist ein Teil dieser Gemeinde. Und wenn es Berend nicht gut geht, dann habe ich da Anteil dran und bete für Berend. Ich kann ihm vielleicht nicht alles helfen, aber ich kann Anteil nehmen. Und so ist es eigentlich gedacht. Wir haben uns. Überlege mal so gerade so ganz kurz für dich, was dir hier deine Gemeinde wirklich bedeuten kann. Du bist nicht alleine in deiner Situation. Schon der Prediger wusste, zwei sind besser dran als einer. Und deshalb sind wir zu zweit gesandt, sind wir in einer Gemeinschaft gesandt, leben wir in einer Gemeinde. Ich halte nichts davon, Christsein zu leben, vom Fernseher den Arche-Gottesdienst zu bewundern und zu sagen, was ein toller Gottesdienst, und du hast keine Menschenseele, die für dich betet. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Gemeinde. Und es ist ein göttliches Prinzip. Ein glaubwürdiges Zeugnis ist nur das Zeugnis von zwei Zeugen. Auch deshalb sind wir zu zweit, damit unser Zeugnis glaubwürdig wird. Als sendende Gemeinde bestätigen wir deinen Dienst. Er wird glaubwürdig. Wir bestätigen, dass es Gott gewollt ist, dass du nach Nepal gehst und dort diesen Dienst aufbaust. Und dass es glaubwürdig ist. Deshalb solltest du keine dummen Sachen machen, das fällt auf uns zurück. Und ich glaube, dass wir ferner noch bedenken sollten, dass Gemeinschaft wichtiger ist und das wichtigeres Ausrüstungsgegenstand ist, als so eine optimale Ausrüstung, wie wir immer denken, was wir alles so brauchen. Sei es materiell, sei es ausbildungsmäßig und. Heute Morgen habe ich wieder gemerkt, wie schnell das geht, dass das, worauf du dich eigentlich verlässt, dass das plötzlich in Frage steht. Und erstmal ist mir ganz schön warm geworden. Ich bin sehr froh, dass ich den Zettel jetzt hier vor mir liegen habe. Aber ich glaube, es wäre auch gegangen ohne. Weil wir zusammen sind. Weil wir Gemeinschaft haben. Und weil Jesus unter uns ist. Schauen wir uns noch einmal genau an, wie unser Herr Jesus uns sendet und wie er uns ausrüstet. Also klar ist, jeder, der Jesus Nachfolger ist, der ist gesendet, der gehört dazu. Die Ausrüstung, die wir hier empfangen, die Jesus anspricht, das klingt erstmal ganz schön dürftig. Alles, worauf du dich außer Gott noch so verlassen könntest, das bekommst du einfach nicht mit. Das gibt dir der Herr erstmal nicht. Im Grundsatz gilt, wer seiner materiellen oder geistigen oder angeeigneten Ausrüstung mehr traut als Gott, der handelt in Gottes Augen nicht klug. Er macht letztlich sich und die Botschaft, die er weiterbringt, sogar ein Stück unglaubwürdig. Je mehr du meinst zu haben, je weniger hast du das Gefühl, abhängig zu sein, umso mehr geschieht alles aus deiner eigenen Kraft. Nur vergessen wir, deine Kraft ist gemessen an der göttlichen und an der geistlichen Kraft immer nur klein, immer begrenzt, immer beschränkt. Und das Dumme ist, die verbraucht sich auch noch. Bis manchmal nichts mehr übrig bleibt. Gott will, dass wir nichts mitnehmen als nur das, was er uns zur Verfügung stellt, damit wir in seiner Abhängigkeit bleiben, damit seine Kraft in uns mächtig werden kann und damit wir eben nicht ausbrennen. Oft denken wir von unserem Auftrag viel zu kompliziert. Und vor allem meinen wir immer, uns mit anderen geistlichen Superhelden, die so irgendwo so da ganz da oben stehen, vergleichen zu müssen. Und da schneiden wir ja bekanntlich ziemlich schlecht ab. Es gab so eine Zeit, so als die ersten Willow Creek-Konferenzen kamen. Jeder Pastor hatte das Gefühl, ich muss Pastor einer Megachurch werden. Ja, dass das hier nicht so einfach ist, dass wir ganz andere Voraussetzungen haben, dass die meisten Pastoren keine Megachurches von vornherein haben, dass wir überhaupt nicht die Möglichkeit haben, ein paar tausend Leute zusammen zu trommeln. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich könnte es gar nicht. Das war irgendwie mal ein heilendes Erlebnis. Es gab mal ein Buch, Hilfe, ich bin Pastor einer kleinen Gemeinde. Und ich durfte ja mal, das war so ein Selbsthilfebuch von Pastoren. Und ich durfte mal mit einer von diesen Leitern von Willow Creek sprechen. Und er hat also immer gesagt, das fand ich immer so faszinierend, du redest immer von Small Groups. Ja, unsere Small Group hier, unsere Small Group da. Sag ich, wie groß ist denn deine Small Group? Ja, das ist zwischen 50 und 200 Leute. Und ich sage, wunderbar, ich bin Pastor einer kleinen Small Group. Wir sind keine Superhelden. Und wir brauchen es auch nicht sein sollen. Und es gibt nur ganz wenige, die an diesem, ich sag mal, an diesem Level stehen. Aber es gibt ganz, ganz viele Geschwister, ganz viele auch hier unter uns, die tun Tag für Tag ihren Dienst mit drei Leuten, die einen im Krankenhaus besuchen oder die sich um ihre Nachbarn kümmern oder das. Das ist genauso der Dienst und genauso wertvoll und genauso wichtig und genauso effektiv und genauso kraftvoll, genauso bewundernswert. Gott sucht nicht die Superhelden. Eigentlich sucht er die Schwachen, die sich gebrauchen lassen. Dich und mich. Und die sich bewusst in die Abhängigkeit Gottes geben. Du brauchst, wie gesagt, keinen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. So wird Gott durch dich Großes tun können. Alle biblischen geistlichen Superhelden übrigens, die man da so finden kann, das waren von Gott abhängige und menschlich immer mit Mängel behaftete Personen. Ein Mose, ein David, kannst du alle durch die Reihe gehen. Paulus, wer auch immer. Die hatten all ihre, ich sag mal, ihre menschlichen Defizite. Und alle großen geistlichen Leute, die ich kenne, sind ebenfalls völlig normale, fehlbare und mit Grenzen versehene Personen, wie du und ich. Vollmächtige Evangelisten und so weiter, so denken wir leider viel zu oft, das sind Menschen ohne Fehl und Tadel, die reihenweise Zeichen und Wunder vollbringen, reihenweise Heilungen produzieren und wenn sie den Raum betreten, alle vor Ehrfurcht erstarren. Und dann schaue ich in den Spiegel und sehe mich da drin und denke, Herr, wen hast du denn da ausgesucht? Das bin ich nicht. Und das muss ich auch nicht sein. Das bist du nicht und das bin ich nicht. Und bei ganz vielen hinterlässt das aber die Haltung, okay, Jesus sendet die Besonderen, aber ich bin dafür nicht gemacht. und auch nicht gemeint. Und das finde ich das Tragische, dass wir uns eigentlich den Auftrag ziemlich schnell wegnehmen lassen, weil wir denken, wir sind nicht gut genug. Wir sind nicht gut genug ausgerüstet mit Wunderkräften und dergleichen. Ich habe ja nichts, was ich auf meine Sendung mitnehmen kann. Und selbst das, was ich habe, materiell, bildungsmäßig oder was auch immer, das reicht nicht. Genau das will Jesus, dass du das erkennst. Nämlich, du brauchst das nicht, sagt er dir. Ich bin sicherlich ein Freund davon, sich gründlich vorzubereiten, gerade in Missionsdienst und so weiter. Aber sich senden zu lassen, hängt nicht von meiner Ausbildung ab, hängt nicht vom Stand meiner Bildung ab, hängt nicht von meinem Bankkonto ab, hängt nicht von der Bedeutung, die ich in der Gemeinde habe, ab. Davon hängt ihr nicht ab, sondern einzig und allein, dass Jesus sagt, ich sende dich. Punkt. Auch wenn wir aus unserer Sicht nichts Großartiges vorweisen können, so bringen wir doch alles mit, was Christus uns, den Kindern Gottes, in die Hände gegeben hat. Schauen wir uns nochmal an, was das ist. Was Jesus uns gibt, das ausreicht, damit jeder, der Jesus nachfolgt, überall dort eingesetzt werden kann, wo Jesus ihn haben will. Wir haben es gelesen in einem Satz, in einem Vers 5. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Das ist alles, was seine Jünger mitkriegen. Ist nicht viel, oder? Klingt irgendwie so, mehr nicht? Vielleicht ein bisschen die Kraft, Tote aufzuerwecken oder so, wäre doch besser. Was wir hier lesen, das wird oft völlig übersehen. Aber das ist unsere primäre Ausrüstung, die jedes Kind Gottes in sich trägt. Der Friede Gottes, den wir mitbringen. Wir bringen ihn mit quasi als sichtbares Zeichen der Autorisierung Gottes als Gesandte. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal erlebt? Dass Menschen in verschiedensten Situationen oder Begebenheiten hinzukommen und die Atmosphäre im Raum oder in der ganzen Begebenheit sich verändert. Du hast mal ein Zeugnis davon gegeben, dass jemand mit dir Musik gemacht hat und irgendwie war die Situation eine andere. Das ist das, was hier gemeint ist. Ein unerklärlicher Friede, eine Ruhe, eine Entspannung macht sich breit. Daran erkennt man, dass man von Gott Gesandte anwesend sind. Die bringen das mit. Und das kannst du mitbringen, wenn Jesus Christus dein Herr und Heiland ist. Das hier verwendete Wort für Frieden, das heißt im Urtext nicht Irene, sondern Eirene, was so viel wie Friede oder Ruhe bedeutet. Es bezeichnet speziell die Abwesenheit von Streit, Abwesenheit von Schwert und Krieg, Abwesenheit von Entzweiung, Abwesenheit von Trug, Abwesenheit von Unordnung, Abwesenheit von Verwirrung, von Durcheinander. Von Gott gesandte Menschen bewirken durch den Frieden Gottes, den sie selber in sich tragen, mit dem wir ausgerüstet sind, dass alles, was sich gegen Gottes Atmosphäre, was sich gegen Gottes Frieden stellt, gehen muss. Wir haben eine ganz große Autorität. Der Friede, den Kinder Gottes mitbringen, der führt zu einer Atmosphäre des ungetrübten Wohlseins, der Sicherheit in jeder Situation, in die der Gesandte gerufen ist. Boah, ein ganz schön hoher Anspruch. In diesem Sinne sind Gesandte, also diejenigen, in denen der Friede Gottes schon anwesend ist, Friedensstifter. Also jemand, der im anderen Frieden verursacht. Nicht, dass er sich ärgert über dich oder dass er sich aufregt über dich, sondern dass er Frieden verursacht. Und das ist nur möglich in der Abhängigkeit Gottes. Das kannst du nicht. Es gibt keine Ausrüstung, keine Ausbildung, die das bewirken kann. Sondern das ist etwas, was dir geschenkt ist, was du geben kannst. Deine Ausrüstung ist nicht, was du alles hast oder kannst. Deine Ausrüstung ist in erster Linie der Frieden Gottes, der in dich als Kind Gottes und in dein Herz hineingelegt ist und der im anderen genau diesen Frieden verursacht. Frag dich mal, ist dieser Friede im Moment in dir? Spürst du diesen Frieden? Wenn du ihn nicht für dich spürst, brauchst du, glaube ich, nicht denken, dass du Frieden anderen bringen kannst. Dann streck dich aus nach diesem Frieden. Erbitte diesen Frieden bei Christus. Er hat ihn dir verheißen. Ich glaube, es ist etwas, was wir unbedingt empfangen dürfen, was er uns nicht irgendwie nicht geben möchte oder so. Und dadurch, dass du diesen Frieden empfängst und du dich senden lässt zu denen hin, denen Jesus begegnen will, wohin Jesus kommen will, wirst du diesen Frieden mitbringen und diesen Frieden verursachen. Da kann man nichts machen. Das ist halt so eine blöde Situation. Ich glaube, wir können doch was machen. Wir können mit Jesus dahin gehen. Und in dieser Gewissheit, dass Jesus diesen Frieden mitbringen möchte. Den Streit mit Gott, mit Menschen, mit den jeweiligen bedrohlichen Situationen und so weiter. Der Friede Gottes beendet das. Selbst wenn du unter Krankheitsnot leidest, das ist ja auch ein Streit, was dich angreift. Auch da kann der Friede Gottes, selbst wenn du keine Heilung erlebst, kann der Friede Gottes trotzdem diesen Streit beenden und kann dich damit versöhnen, dass du nicht in Angst und Aufregung bist, sondern dass du in dieser Situation weißt, ich bin getragen. Und Kinder Gottes bringen das mit. Du musst nicht alle heilen können. Siehe, und jetzt kommt noch so ein kleiner Hammer hinten drauf, ich sende euch wie Lämmer. Und Lämmer sind das Symbol des Friedens zu den Wölfen, dem Symbol der Menschheit, die in Sünde und damit in Krieg mit Gott und der Welt um sie herum leben. Die Lämmer, das denken wir oft, die werden da verheizt. Die kommen, um gefressen zu werden. Nein, die kommen nicht, um gefressen zu werden, sondern um mit dem Frieden Gottes Frieden unter den Wölfen zu verursachen. Deshalb werden wir wie Lämmer unter die Wölfe geschickt. Denn da, wo der Friede Gottes sich ausbreitet, da beginnt die Wirksamkeit Gottes. Da kommt das Reich Gottes nahe. Da geschehen die Kraftwirkungen des Reiches Gottes in dieser Atmosphäre des Friedens Gottes. Christen sind durch ihren Herrn in diese Welt hineingesandt, um mit dem Frieden, der durch Christus in sie hineingelegt wurde, zu bezeugen, dass dieser Friede Gottes viel größer ist als alles, was wir uns vorstellen können, als alles, was uns umtreiben kann. Und immer da, wo der Friede Gottes sich ausbreiten kann, da beginnt auch der vollmächtige Dienst der Kinder Gottes. Da entsteht der Raum für Heilung, für Wunder, für Kraftwirkungen aller Art. Aber das fängt damit an, dass ich den Frieden Gottes mitbringe. Mehr müssen wir gar nicht tun. Das andere wird sich daraus ergeben. Folgt dem. Und Gesandte schaffen diesen Raum. Du schaffst diesen Raum in Nepal. Nicht durch dein großes Können, sondern durch den Frieden Gottes, der in dir ist und den du mitbringst. Und deshalb brauchen wir keine Schuhe, keinen Geldbeutel und kein hast du nicht gesehen. Deshalb werden wir ausgesandt, mit menschlich gesehen nichts, aber aus Gottes Sicht gesehen mit allem. Mit allem, was nötig ist, damit das Reich Gottes nahe kommen kann. Du sollst und kannst dich nicht auf das, was du hast, verlassen, sondern nur auf das, was Gott in dich hineingelegt hat, seinen Frieden. Denn das Reich Gottes ist Friede, Freude im Heiligen Geist, den er dir gibt, der dich ausrüstet. Nichts anderes musst du mitbringen. Nur das, was du bekommen hast. Und im Frieden Gottes ist der geschützte Raum, wo sich alle geistlichen Gaben und Fähigkeiten dann entwickeln. Im Frieden Gottes zu sein, dann wird es Wirklichkeit, was Paulus im Epheserbrief betet. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Gabe. mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wir sind Gesandte. Irmgard, du bist Gesandte. Gesandte Jesus mit dem Auftrag, mit dem Frieden Gottes, der in uns ist, hinzugehen. Mehr nicht. Und überall, wo wir den Frieden Gottes hinbringen, da werden wir ihn auch verursachen. Und dann geht die Post ab. Wo der Friede Gottes regiert, da sind Wunder und Zeichen aus meiner Sicht normal. Und in diesem Sinne dürfen wir dich senden im Namen Jesu. Aber auch uns, auch wir sind gesendet. Und ich sende auch uns im Namen Jesu. Dass wir uns senden lassen im Namen Jesu als Lämmer unter die Wölfe, um den Frieden Gottes in dieser Welt zu verursachen. Die Gesandten sind Jesu Boten, sind seine Stellvertreter. Welch eine Würde bekommst du damit? Gesandter zu sein, du stellst an der Stelle Jesu und bringst den Frieden Gottes. Dazu hat dich Gott berufen. Wie kannst du in den Spiegel gucken und sagen, ich bin nichts wert? Ich kann nichts, ich bin nichts. Du bist ganz, ganz viel, ganz groß. Bring den Frieden Gottes dahin, wohin du gestellt bist. Da beginnt das Reich Gottes in Kraft. Jesus fragt die 70 Leute, als sie von ihrem Dienst zurückkamen. In Lukas 22 finden wir das, so ein kleiner Rückblick. Als ich euch aussandte, fragt er sie, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, hat es euch an irgendetwas gefehlt? Und sie sagten, an nichts.